HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Florian Schwinn. Mein Name ist Karin Röder. So sieht's doch aus. Überzüchtete Hühner mit Antibiotika, vollgepumpte Schweine, die sich gegenseitig die Schwänze abbeißen, gequälte Kühe und kleine Landwirte, die von der hochsubventionierten Übermacht der Fleischfabriken kapitulieren. Florian Schwinn, geschätzter Kollege von HR2 Kultur, der sich sehr gut auskennt mit den Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft, beschreibt die Zustände, wie sie sind und wie sie idealerweise sein könnten, in seinem Buch Tödliche Freundschaft, Untertitel Was wir den Tieren schuldig sind und warum wir nicht ohne sie leben können. Herzlich willkommen, Florian Schwinn.
Hallo.
Florian, zurzeit sieht es ja so aus, als hätte der Mensch, mal abgesehen von ein paar Kuscheltieren, Katze, Hund, Vogel, nicht mehr viel zu tun mit dem Tier.
Nee, die Tiere sind weggeräumt. Also wenn man durch die Landschaft fährt, es gibt noch Landschaften, in denen man Tiere sieht. In Hessen ist es noch ganz gut, weil es eine kleinräumigere Kulturlandschaft ist als anderswo. Da, wo die meisten Tiere gezogen werden, also die meisten Nutztiere leben, da sieht man viel weniger davon. Also wenn man in Nordwestdeutschland durch den Maisgürtel fährt, der Mais steht da für die Tiere, dann sieht man eigentlich keine Tiere mehr, aber dort werden die meisten Tiere gehalten. Alle weggesperrt, alle in Stallungen. Wir sind von den Tieren eigentlich entfremdet worden.
Könnte man sagen, die industrielle Landwirtschaft hat ihren, katastrophalen Höhepunkt erreicht?
Nein, ich glaube nicht. Das könnte immer noch weitergehen. Also man kann sich das in den USA anschauen, wo die Milchkühe Hormone kriegen dürfen und man die Milchleistung noch weiter steigern kann, als das hier bei uns der Fall ist, wo auch schon Hochleistungskühe in den Ställen stehen. Aber da ist kein Ende abzusehen. Also die Tiere zuzurichten auf ein industrielles Produktionssystem, sie so zu züchten, dass sie zumindest eine Zeit lang das aushalten, dass sie Hochleistung für uns und für unsere Lebensmittel erbringen. Das geht immer weiter, wenn wir da nicht einen Riegel vorschieben. Und deshalb habe ich auch das Buch unter anderem geschrieben, weil ich finde, es geht schon längst zu weit. Und man müsste eigentlich den Riegel längst davor schieben.
So weit sind wir schon gekommen. Das Buch heißt Tödliche Freundschaft, Florian Schwinn. Und du nennst es eine kleine Kulturgeschichte von Mensch und Tier. Und die hat ja schon ganz früh angefangen, ganz, ganz früh. Werfen wir mal einen Blick zurück vor 11.000 Jahren.
Noch weiter. Wir können noch viel weiter zurückgehen. Also zumindest sagen das die Gentechniker. Also als die erste Verbindung des Menschen mit einem Tier zustande kam, da war dieses Tier der Wolf. Nicht der Schakal, wie noch Konrad Lorenz glaubte. Da gab es noch keine DNA-Analyse in unserer heutigen Qualität und Möglichkeit. Wir wissen heute, dass alle unsere Hunde, weltweit, vom eurasischen großen grauen Wolf abstammen. Und ich sage großer grauer Wolf, weil die Wölfe in der Eiszeit, und da war das damals, deutlich größer waren als heute. Also ein Wolf heute ist 1,60 Meter lang und ungefähr 40, 50 Kilo schwer. Die Wölfe, die jetzt hier bei uns leben oder in Frankreich, in Russland leben. Und die Wölfe damals, die waren über 2 Meter lang und waren 80, 90 Kilo schwer. Aber es waren richtig große Wölfe. Mhm. Und mit ausgerechnet diesem Tier, das erfolgreichste Raubtier, ich klammer den Menschen jetzt gerade mal aus, das erfolgreichste Raubtier aller Zeiten ist, hat sich der Mensch verbunden und hat diesen Wolf zum Hund gemacht in einer über 100.000 Jahre währenden Geschichte und ist dabei, das sage ich, ich bin da nicht alleine, es gibt auch Wissenschaftler, die das da so sagen, ist dabei zum Mensch geworden.
Der Mensch ist durch den Wolf zum Menschen geworden.
Ja, auch einer der Schüler von Konrad Lorenz, Wolfgang Scheidt, sagt das. Es gibt ein paar andere, die auf diesen Spuren sind. Es ist schwer zu denken, weil wir ja immer glauben, wir sind so einzigartig auf der Welt und alles, was unsere Errungenschaften sind, muss aus uns hervorkommen. Aber Konrad Lorenz hat schon in den 50er, 60er Jahren eine briefliche Kommunikation mit einer der wichtigsten Primatenforscherinnen gehabt und hat sich bestätigen lassen, dass keine der Primaten, also unserer nächsten Verwandten in der Natur, der anderen großen Menschenaffen, inzwischen zählen wir uns ja selbst zu den großen Menschenaffen, also der Schimpansen, der Bonobos, der Gorillas und der Orang-Utans, in einem solchen Sozialgefüge leben wie wir, überhaupt in der Lage sind, größere Gesellschaften zu bilden, wie wir das sind, und soziale Verpflichtungen zu übernehmen, auch für Menschen, die nicht verwandt sind mit uns. Das gibt es nicht bei den Schimpansen, bei den Gorillas. Die sind Jane Goodall nennt das.
Das ist diese Primatenforscherin.
Das ist die Primatenforscherin, die nennt das individualistische Opportunisten. Das heißt, wenn einer wegguckt, wird er übervorteilt. Auch die eigene Großmutter sozusagen. Mhm. Ja. Und ja, das machen wir nicht. Wir schließen Freundschaften. Und genau das tun Wölfe. Mhm. Auch mit Nichtverwandten.
Ja, könnte man sagen, die Wölfe haben uns, also dem Menschen, das Äffische abgewöhnt, damit er erst zum Menschen wurde.
Ich sage, es gibt einen Anteil des Hundes oder des Wolfes an der Menschwerdung des Affen. Ja, wir haben gelernt von denen. Nicht etwa die Wölfe haben sich den Menschen angeschlossen, sondern die Menschen haben sich den Wölfen angeschlossen. Die Wölfe waren deutlich erfolgreicher, weil sie nämlich in großen Rudelverbänden gejagt haben und die damaligen riesigen, man muss sich vorstellen, vor ungefähr 135.000 Jahren, das größte zusammenhängende Ökosystem, das es jemals auf der Erde gegeben hat, von Russland Fernost bis nach Skandinavien, von der Beringstraße bis nach England oder nach Südspanien, ein und dieselbe boreale Tundra und dort gewaltige Rentierherden von Millionen von Tieren und immer diese Herden in Hunderttausender Größe, die einzelnen Herden, bewirtschaftet von Wolfsrudeln. Mhm. Deshalb nennen die Wildbiologen diese Art von Wölfen auch Hutewölfe, weil die so arbeiten wie heute zum Beispiel die Rentierhirten.
Ja, Florian Schwinn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Autor des Buches Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir nicht ohne sie leben können. Und du hast eben gesagt, Florian, das kann man sich gar nicht so vorstellen, welche Bedeutung die Wölfe für den Menschen hatten. Ich kann mir das vorstellen, wenn man eintaucht in die Lektüre, auch in deine Lektüre, da beschreibst du ja, dass die Wölfe dann irgendwann ganz eng mit den Menschen zusammengelebt haben und zum Teil auch Aufgaben übernommen haben, die heute kein Tier mehr übernehmen würde, die heute Menschen übernehmen, zum Beispiel Kinder hüten.
Ja, das kann man sich heute, also Erik Ziemen, ein Wolfsforscher, der leider sehr früh gestorben ist, ein berühmter Mann, hat sich das in Afrika angeschaut, wo tatsächlich heute noch, also nicht nur in den 70er Jahren, als er das in den 80er Jahren, als er das sich angeschaut hat, sondern heute noch nilotische Völker tatsächlich so mit sehr ursprünglichen Hunden leben. Die Frauen haben die Hunde und die haben sie deshalb, weil die Kinder hüten. Die Frauen machen die meiste Arbeit in diesen Dörfern und haben alle Hände voll zu tun sozusagen und überlassen die Kinder den Hunden.
Heute würden das vielleicht die Großmütter machen, nur damals gab es keine Großmütter. Die Frauen sind ja gestorben, sobald sie nicht mehr in Anführungsstrichen reproduktionsfähig waren.
Ja, und auf diese Art und Weise gab es eine Nützlichkeit dieser Hunde, die sie dann geworden waren, weit, weit weg von dem, was wir als Jagd heute verstehen. Also der Jagdhund, der dem Jäger hilft, davon waren die noch ganz weit entfernt. Diese Art von Nutzung kam erst sehr viel später.
Ja, wie kam es denn dann, Florian, dass der Wolf irgendwann so ein geächtetes Tier war? Eigentlich bis heute ja, also nicht nur bei Rotkäppchen, der böse Wolf, der das Rotkäppchen aufgefressen hat. Heute noch hyperventiliert ja sozusagen die Gesellschaft, wenn irgendwo ein Wolf gesichtet wird.
Das ist natürlich eine Form von Kulturlosigkeit und Geschichtsvergessenheit. Also wir wissen einfach nicht mehr, was wir den Tieren schuldig sind und dass wir unsere Kultur auf ihrem Rücken aufgebaut haben. Das gilt für die anderen Tiere auch, also für die anderen Nutztiere. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch die Konkurrenz.
Zu wem?
Zu den Menschen, die die Tiere dann als Nutztiere gehalten haben. Seit der Neolithischen Revolution, also seit 15.000, 12.000 Jahren, haben die Menschen ja andere Tiere auch zu sich genommen.
Also eben nicht nach nur die Hunde. Der Eiszeit dann?
Oder? Ja, ausgehende. Und da entstand natürlich eine Konkurrenz. Also klar ist es für so einen Wolfsrudel auch sehr nett, wenn die Schafe schon da sind. Man muss sie gar nicht mehr jagen, sondern man braucht sie nur abzuholen. Und deshalb entstand diese Konkurrenz und die Hunde wurden dann sozusagen zu Verrätern an ihren eigenen Artgenossen, weil sie mit auf die Wolfsjagd gegangen sind.
Aha. Letztlich aber lebten Mensch und Tier in einer Lebensgemeinschaft. Die Wölfe hatten wir gerade angesprochen, aber es waren ja später auch Schweine, Kühe, Hühner. Die lebten ganz normal mit den Menschen zusammen. Was hatten denn da beide Seiten von dieser engen Lebensgemeinschaft?
Also ich würde es schon unterscheiden zwischen dem Wolf, der mit uns zum Hund geworden ist, wie wir mit ihm zum Menschen, zum modernen Menschen geworden sind, zu den anderen Tieren, die dann in der Neolithischen Revolution, als die Menschen sesshaft wurden, aufgenommen wurden und dann auch sehr schnell auch gezüchtet wurden. Ja? Natürlich kamen mit den Tieren auch neue Nutzen, neue Lebensmittel in den Besitz der Menschen. Also die Schweine, die nicht mehr Wildschweine waren, sondern Hausschweine wurden, musste man nicht mehr jagen. Ja, das ist klar. Man hatte Hunde, um sie zu beschützen, vor den Wölfen zum Beispiel, oder um sie zu hüten. Mit den Rindern, mit den Kühen kamen ganz neue Lebensmittel und es kam die Möglichkeit, ein Gebiet zu nutzen und sich dort anzusiedeln, das wir vorher gar nicht nutzen konnten, nämlich das Grasland, die Steppe. Wir können kein Gras verdauen, die Kühe können das und die Kühe produzieren aus dem Gras für uns Lebensmittel und zwar ganz neu, ja, die Milch. Und die Milch ist Käse und so weiter und so weiter und Butter, das ist ja ein unglaublich vielfaches Lebensmittel und natürlich dann auch das Fleisch und Horn und Haut und alles kann man ja verwerten oder konnte man verwerten oder hat man verwertet. Also das ist ein großer Unterschied zwischen diesen reinen Nutztieren und diesem Gefährtentier, was der Hund geworden ist.
Ja, also das Gefährtentier, sprich der Hund, der irgendwann mal vom Wolf kam, nutzte dem Menschen, als er noch auf Wanderschaft war, als er Nomade war, nicht sesshaft war. Und mit der Sesshaftigkeit kamen dann die anderen Tiere hinzu.
Ja, und der Hund hat dann neue Aufgaben übernommen, das Haushund, Hausbewachen, Hofhund, für die anderen Tiere sorgen und deren Sicherheit sorgen und so weiter, Hütehund und Jagdhund natürlich, das war aber vorher schon.
Nicht umsonst sind ja die Tiere auch verehrt worden, vergöttert worden sozusagen, egal ob Schwein, Hund, Kuh, Stier von den Persern, von den Griechen, von den Kelten. Und wie weit sind wir jetzt gekommen?
Also wir sind eigentlich gar nicht so weit entfernt. Es gibt es im Bayerischen auch noch mit der Sau, die mit dem Wind zu tun haben. Das sind die germanischen Eber, die für den Wind zuständig waren und durch die Wolken gestoben sind. Also die verehrten Keiler sozusagen. Und da kommt es her, das ist ein Sauwind. Ja, der Wind ist halt eine heftige Böe, ist ein Sauwind. Der Eber ist durch die Luft geflogen gerade. Ja. Also da sind noch ganz viele Ursprünge da. Auch wie der Hahn aufs Kirchturmdach kam, nicht? Die Kelten kannten den Hahn als den Überblicker, der da den Überblick hatte auf dem Weltenbaum und haben auf ihre dann christianisierten Kreuze immer oben einen Vogel draufgesetzt und dann hat die Kirche gesagt, na gut, dann setzen wir den halt jetzt auf den Kirchturm. So kam der Hahn auf den Kirchturm, ja? Das ist nicht meine Geschichte, das haben die Grimms herausgefunden. Aber dann kam, und das ist der große Bruch gewesen, die Industrialisierung der Landwirtschaft. Und da ist eigentlich unser Verhältnis zum Tier, ja, ich würde fast sagen, verloren gegangen.
Und da sind wir mitten im heutigen Leben gelandet. Und wie es heute aussieht in der Landwirtschaft, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Florian Schwinn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er hat sein Buch mitgebracht, Tödliche Freundschaft heißt das. Und darin beschreibt er, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir nicht ohne sie leben können. Ich bin gespannt, Florian, was du uns noch zu erzählen hast. Jetzt zu deinem ersten Musikwunsch. Ruhe sanft, mein holdes Leben. Ob das zu unserer Thematik passt? Jedenfalls heißt so die Arie aus Mozarts Singspiel Saide. Am liebsten von Kiri Tekanawa. Hast du mir vor der Sendung erzählt, willst du dieses Lied hören? Warum?
Also das ist erstmal eine menschenfreundliche Musik, ja? Also das ist ein schöner Mozart, ein Liebeslied. Saide, das ist ein unvollendetes Singspiel, aber es wird ab und zu mal aufgeführt. Saide verliebt sich in einen Mitgefangenen. Sie sind beide Sklaven und eigentlich will der Sultan, ich glaube es war ein Sultan, will der Sultan die Saide haben als seine Geliebte und sie verweigert sich ihm und flieht mit diesem Sklaven, in den sie sich verliebt hat. Und jetzt ist es ein Liebeslied, das sie singt, während er schläft.
Sanft, mein holdes Leben, sang Kiri Tekanawa. Das war die Arie aus Mozarts Singspiel Saide. Und gewünscht hat sich dieses Lied Florian Schwinn. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Tödliche Freundschaft. Darin beschreibt er, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir nicht ohne sie leben können. Ja, so ist es und so meinst du es auch, Florian.
Ich habe das Buch auch geschrieben, weil es eine heftige Diskussion darüber gibt, ob man aus dieser Art von Tierhaltung nicht ganz aussteigen sollte und ob wir nicht vegan leben sollten.
Ja, warum nicht?
Weil es nicht geht.
Warum nicht?
Weil 60% der nutzbaren Erdoberfläche Grasland sind und wir können kein Gras fressen.
Das heißt, die Kuh muss für uns das Gras fressen, damit
Kuh
wir
oder, Milch oder Fleisch Schaf, haben können. Kuh oder Schaf oder Ziege, also die Wiederkäuer, die können das. Und nur durch sie sind wir in der Lage, so viele Menschen zu ernähren, wie wir zurzeit auf der Welt haben. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wir würden, und deshalb habe ich das Buch auch eine Kulturgeschichte genannt, wir würden unsere Kultur, die auf dem Rücken der Tiere und mit Hilfe der Tiere sich gebildet hat, auf den Müll werfen. Und das geht nicht.
Nee, das wollen wir nicht. Kümmern wir uns jetzt noch mal ein bisschen um die Tiere, um die es ja geht in diesem Buch und warum wir nicht ohne sie leben können. Das ist der eine Punkt, du hast es gerade beschrieben, aber auch, was wir ihnen schuldig sind. Denn es gibt ja so ein Sprichwort, beiß nicht die Hand, die dich füttert.
Ja, Respekt wären wir ihnen mal schuldig, mal wieder.
Respekt.
Ja? Also wir haben den Umgang mit den Tieren, glaube ich, ein wenig verlernt in dem Moment, in dem die Landwirtschaft industrialisiert wurde. Das ist sehr spät passiert. Also wenn man guckt, die sogenannte industrielle Revolution, 18. Jahrhundert, und in der Landwirtschaft hat es bis nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert. Mhm. Als der Traktor kam und der Traktor diese Zapfwelle hatte, wo er nicht mehr nur eine Zugmaschine, also kein Schlepper mehr war, sondern ein Traktor, der etwas drehte und antrieb, brauchten wir keine Pferde mehr und haben Millionen von Pferden in wenigen Jahren umgebracht. Und dann hatten wir plötzlich ganz viel Platz, nämlich da, wo vorher das Futter für die Pferde drauf stand. Die menschliche Versorgung war eigentlich gesichert, weitestgehend. Und da konnte dann Futter für noch mehr Tiere angebaut werden. Und da ist die Industrialisierung gekommen. Man hat dann angefangen, die Tiere in den Stall zu tun und den Traktor auf die Wiese. So ist das heute noch. Ja, also die Kühe stehen im Stall und auf der Wiese wird gemäht und das Gras wird in den Stall gefahren.
Wenn das auch nur damals in kleinerem, wesentlich kleinerem Rahmen waren, bei den meisten ja in einer Nebenerwerbslandwirtschaft.
Ja, nee, damals gab es ja noch ganz viele Bauern. Es wurden dann später, als dann wenige größer wurden und als dann die Industrie richtig sich entwickelt hat, also als es wirklich zu einer Industrie, zu einer Agrarindustrie gekommen ist, da hieß es dann plötzlich Wachse oder Weiche. Das heißt, dass bis heute wir sehen, dass es nicht geht. Wir haben ja jetzt gerade wieder ein Bauernsterben ohne Ende. Höfe werden geschlossen, weil die Preise so sehr im Keller sind, weil so viel produziert wird, wie wir gar nicht brauchen. Also wir sind da in der industriellen Spirale. Und der Frevel, den wir begangen haben, ist, wir haben nicht die Tierhaltung immer weiter verbessert und den Tieren angepasst, sondern wir haben versucht, und es ist uns auch gelungen, leider, mit einigen Tieren, die Tiere der Haltung anzupassen. Also wir haben die Tiere industrialisiert.
Ja, und so wurden sie zum Teil auch krank industrialisiert und gezüchtet.
Ja, oder wir haben Phänomene wie das Wegwerfküken. Also wir haben eine, ich würde das nicht mehr Rasse nennen, Lohmann Braun ist Firma Lohmann in Cuxhaven, eine der erfolgreichsten Geflügelzüchter der Welt, ein riesiger Konzern. Also Westjohann ist vielleicht bekannt, ja, Wiesenhof, das ist der Bruder. Und die haben eine Legehenne produziert, die immer gleich ist, die in Kanada genauso leben kann wie in Alaska, wie in Australien und in Deutschland und in Afrika, die immer Lohmann Braun ist, immer 300 und mehr Eier legt pro Jahr und egal unter welchen Bedingungen. Völlig wahnsinnig. Aber daneben werden 50% Küken geboren, die Hähne sind und die sind nicht richtig aufziehbar und deshalb ist es erlaubt, sie zu töten. Deshalb werden bei uns 45 Millionen Küken jedes Jahr vergast.
Ja, lass uns gleich nochmal in dieses Thema einsteigen. Es gab ja vor kurzem eine Gesetzesinitiative, unter anderem aus Nordrhein-Westfalen. Reden wir gleich drüber. Ja. Ich möchte erst nochmal ein bisschen was über dich erfahren, Florian. Du bist ja in Königstein im Taunus geboren, in Dietzenbach aufgewachsen. Das ist ja auch eher eine ländliche Gegend.
War mal.
Oder war's mal. Ja. Vielleicht damals, als du Kind warst, 1954 geboren. Waren da auch Tiere in eurem Haushalt, in eurem Ort? Standen
also
da Kühe auf der Wiese?
In unserem Haushalt waren immer Tiere, Hunde, weil meine beiden Großväter Jäger waren. Der eine war Naturforscher, der andere war Jäger. Aber in beiden Haushalten waren Hunde. Bei meinen Eltern waren auch Hunde. Obwohl da nicht mehr zur Jagd gegangen wurde, da waren sie aufgestiegen zum Heimtier und waren kein Nutztier mehr eigentlich. Die hatten dann nur noch einen sozialen Nutzen. Ich habe noch mit Pferden flügen gelernt. Ich bin schon etwas älter. Also ich hatte mal bei einem Wettbewerb den ersten Preis gewonnen für die geradeste Furche mit zwei Pferden.
Wie kam das? Hatten deine Eltern Landwirtschaft?
Nee, mein Patenonkel.
Ach so.
Ich habe da auch gearbeitet auf dem Betrieb. Ja. Ja, also ich bin mit Tieren aufgewachsen.
Also steck tief drin. Dann hast du später in Frankfurt Germanistik und Politik studiert und dich sehr schnell auch als Journalist auf die Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft konzentriert, kann man nicht sagen. Aber du kennst dich schon ziemlich gut aus mit diesen Themen.
Ich wäre lieber Biologe geworden, aber das war damals nicht die Zeit dafür. Ja.
Okay,
ja.
Gut. Vielleicht dann als Seniorstudent oder so.
Ja, mal schauen.
Gab es denn damals, als du jung warst, einen bestimmten Auslöser, warum dich diese Themen so interessiert haben?
Eigentlich war es eine politische Geschichte. Als ein linker Frankfurter Sponti war man gefälligst in der Anti-Atom-Bewegung. Das war ich auch. Es gibt zwei große Erfolge der Anti-Atom-Bewegung. Das eine ist die Verhinderung des AKWs Wiehl. Da war ich als Demonstrant und die Verhinderung der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Da war ich dann schon als Journalist, aber mit dem Herzen bei den Demonstranten, muss ich schon sagen. Also ich habe mich bemüht, mit den anderen auch zu reden und wahrzunehmen, warum die das wollen und warum sie hier den wirtschaftlichen Aufschwung erwarten. Also ich habe versucht, das neutral abzubilden, aber im Herzen war ich schon auf der anderen Seite, muss ich sagen. Also das sind die Ursprünge. Und mit diesem Bewusstsein, wir brauchen eigentlich eine andere Energie. Wir müssen die Wirtschaft umbauen. Und dann kam Tschernobyl. Wir müssen auch auf unser Essen achten. Das ist jetzt alles verstrahlt. Wenn das mal wieder irgendwann draußen was zu produzieren ist, wir wussten nicht, wie lange das dauert damals, als Tschernobyl passiert war, dann müssen wir anders produzieren als vorher. Und dann kam diese Bewegung von Bauern, die Biobauern wurden, und da habe ich mich immer dran beteiligt.
Es hängt ja auch alles miteinander zusammen.
Ja, Gott sei Dank und leider.
Ja, kann man dann sagen, Florian Schwinn, inzwischen ist die Landwirtschaft so etwas wie der Auswuchs der freien und radikalen Marktwirtschaft geworden?
Ja, durch die Globalisierung. Dadurch, dass den deutschen Bauern erzählt worden ist, übrigens auch von ihrem eigenen Verband immer noch erzählt wird, man müsse für den Weltmarkt produzieren. Und es ging ja auch eine Weile lang gut. Also wir haben ja auch Milchpulver nach China verkauft. Aber so ist man auch abhängig von Spekulationen mit den Lebensmittelpreisen und so ist man eben auch abhängig von dem Schweinezyklus der Schwankungen am Weltmarkt.
Zurzeit ist Deutschland der drittgrößte, glaube ich, Schweinefleischproduzent der Welt.
Ja.
Also so viel Schweinefleisch können wir ja in Deutschland bei knapp über 80 Millionen Einwohnern gar nicht essen.
Nein, wir exportieren
also
Fleisch.
Also wird es exportiert. Ja. Liegt da was im Argen?
Also erstmal muss man sagen, wie kommt es überhaupt zustande, dass man auf dem Boden in einem so kleinen Land, wo ganz viele Menschen leben, Deutschland ist ja kein Agrarland, Deutschland ist ein Industrieland, dass man da so viel Fleisch produzieren kann und gleichzeitig die Bevölkerung trotzdem genügend zu essen hat, weil noch genügend Land da ist, um auch Getreide anzubauen und so weiter und so weiter. Das kommt daher, dass die meisten Tiere in der Intensivhaltung gar nichts zu fressen bekommen, was hier gewachsen ist.
Sondern wo kommt
Sondern das kommt aus Südamerika zum Beispiel. Also dafür werden die Regenwälder abgeholzt, immer noch Soja in großen, großen Mengen. Deshalb sind die Intensivtierhalter auch nicht in Hessen und auch nicht in Bayern, sondern sie sind an der Küste im Norden, im Nordwesten Deutschlands, wo die größten Ställe sind und die meisten Tiere gehalten werden. Mehr Schweine als Einwohner im Dorf, viel mehr. Und mehr Kühe. Und wie das auch in den Niederlanden ist, weil das Futter mit dem Schiff kommt und da hat man kurze Wege und da ist es am preiswertesten. Also wir importieren Futter, dadurch zerstören wir in Südamerika zum Beispiel und wir exportieren dann Fleisch oder Dinge, die wir nicht haben wollen, Chicken Wings nach Afrika zum Beispiel und zerstören dort die Märkte. Obwohl die Kleinbauern in Afrika sehr wohl in der Lage wären, ihre Bevölkerung zu ernähren. Das sind sie dann nicht mehr, weil wir sie wirtschaftlich kaputt machen mit Subventionen, Exportsubventionen der Europäischen Union. Und wir haben hier noch ein Zusatzproblem, wir haben nämlich dann viel zu viel Gülle für unseren Boden, weshalb wir dann die Böden quasi wie eine Mülldeponie benutzen und am Ende das Nitrat im Wasser haben, im Trinkwasser. Und das schädlich ist und also muss es da wieder rausgefiltert werden, was einen Haufen Geld kostet, den nicht die Landwirtschaft bezahlt.
Sondern?
Wir, alle.
Der Steuerzahler.
Ja.
Florian Schwinn ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und er erzählt den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Nutztierhaltung und was daran zurzeit nicht so gut läuft. In seinem Buch Tödliche Freundschaft hat er das beschrieben. Untertitel, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir nicht ohne sie leben können. Dann kommen wir jetzt mal wieder zum Huhn. Du hattest ja mal angesetzt, Florian. bei diesem Huhn, das irgendwo in Käfigen gehalten wird, gezüchtet wird. Man kennt diese Bilder von den zerzausten Hühnern, die sich gegenseitig picken. Die Hühner, deren Schnabel kopiert wird, also abgeschnitten wird, damit sie nicht picken, obwohl das ja ein Grundbedürfnis des Huhnes ist. Ja, und wie sie auch voll gepumpt werden mit Antibiotika.
Ja.
Unter anderem deswegen auch Träger von multiresistenten Keimen sind.
Also es ist inzwischen schon sehr vieles besser geworden. Die Käfighaltung ist verboten und auch restliche Kleingruppenhaltungen laufen aus. Jetzt haben auch am Anfang dieses Jahres zwei Bundesländer das Kopieren der Schnäbel verboten. Also da ist schon einiges verbessert worden. Das ist nicht das Label von Herrn Schmidt, dem Bundeslandwirtschaftsminister, sondern die Tierwohlinitiative der Industrie selber, zusammen mit den Supermärkten und Discountern, wo ein bisschen Geld gesammelt wird, damit die Tiere nicht mehr auf zu engem Raum gehalten werden oder auf so engem Raum wie sonst gehalten werden. Also kriegen die Bauern ein bisschen mehr Geld, damit sie die Tiere nicht so zusammenpferchen müssen. Denn wir müssen sehen, dass viele Landwirte oder Industrielandwirte, wie immer man das nennen will, eigentlich auch in einem Circulus Vitiosus stecken. Die verdienen an so einem Hähnchen, wenn das nach 4 Wochen geschlachtet wird, verdienen die noch 7 Cent. Wenn man alle Kosten abzieht.
Das für ein Lebewesen.
Das kostet ein Leben. Wenn das Leben anders ist von diesem Tier, wenn das mehr Platz hat, wenn das raus kann, das sind die Beispiele, die ich mir angeschaut habe, wo es anders ist, dann kostet dieses Hähnchen nicht wie beim Lidl und beim Aldi 4,99, sondern dann kostet es 30 Euro. Aber es schmeckt auch anders. Man kann es gar nicht vergleichen. Also die deutschen Verbraucher sind irgendwie so erzogen worden, dass sie glauben, ein Schnitzel schrumpft in der Pfanne, schmeckt nach nichts oder nach Panade. Und Hühnerbrust schmeckt eigentlich nach Salatdressing.
Ja, jetzt könnte ich ja ganz zynisch sagen, Geiz ist geil. Nur würde ich wahrscheinlich dann denen damit Unrecht tun, die sich so ein 30-Euro-Hähnchen ja gar nicht leisten könnten.
Ja, das ist so. Also Fleisch ist eigentlich ein Luxuslebensmittel und wir essen viel zu viel davon, wir produzieren viel zu viel davon, wir machen die Landschaft kaputt, wir machen die Tiere kaputt, wir machen die ärmeren Länder kaputt und wir zerstören auch in den ärmeren Ländern deren Landschaft, indem wir zu viel davon produzieren. Wenn wir so viel Fleisch produzieren würden, wie unser Land selber hergeben kann, wie auf unserem Land und durch unsere Wiesen, durch unsere Felder ernährt werden können, dann hätten wir auch nachher genau so viel Dung, wie wir brauchen, um unseren Boden fruchtbar zu erhalten. Denn da geht's auch nicht so gut ohne die Tiere. Also in wenigen Regionen dieser Erde kann man vegane Landwirtschaft betreiben und die ist auch nicht vegan übrigens, weil die mit Kompostwürmern arbeiten und mit ganz, ganz vielen Helferlein, die halt nur nicht so groß sind wie eine Kuh.
Es geht ja weiter. Wir hatten eben vom Huhn die Rede. Dann haben wir das Hybridschwein, das ja auch ein, ja, wenn man so sagen will, ein Schweineleben hat, nur kein artgerechtes Schweineleben. Wie geht es dazu in solchen Ställen? Du hast dir ja ein paar angeguckt in Norddeutschland und hast es auch beschrieben in deinem Buch Tödliche Freundschaft.
Also die Schweine haben zu wenig Platz, sage ich. Ja. Man musste sogar vorschreiben, das steht in der Schweinehaltungsverordnung, dass so viel Platz sein muss, dass sie sich alle gleichzeitig hinlegen können. Das musste man vorschreiben, weil es vorher nicht so war. Da waren immer ein paar, die stehen mussten, wenn die anderen gelegen haben. Also so eng war es da. Das ist das eine und Schweine gehören außerdem raus. Jetzt kann man sagen, ja, aber wenn unsere Hybridschweine, die überzüchteten Schweine, die so schnell wachsen und so stressanfällig sind, jetzt auch noch rauskommen, dann fallen die vor Stress gleich tot um und außerdem holen sich einen Schnupfen. Mhm. Ja, ein bisschen was ist davon wahr. Wir bräuchten andere Schweine. Es gibt diese anderen Schweine. Dann können wir sie auch wieder draußen halten und es gibt auch die Bauern, die das machen. Es sind ein paar wenige, also weit unter 1% der Schweine, die in Deutschland geschlachtet werden, sind solche Schweine, die wirklich im Freiland gelebt haben.
Und das sind wahrscheinlich auch Rassen, die auch fast ausgestorben sind,
da wo es jetzt wieder Erhaltungszucht gibt, wo alte Haustierrassen gepflegt und wieder hochgepäppelt werden.
Ja, auch solche Bauern hast du kennengelernt und getroffen, die anders mit den Schweinen umgehen, wo die Schweine zum Teil auch in einem extra dafür angelegten Wäldchen wühlen können und sich ihr Futter selber suchen können. Dann hast du einen Landwirt aufgesucht, der sogenannte Hochleistungskühe züchtet. Hochleistungskühe, die 30 bis 60 Liter Milch am Tag geben, das ist unvorstellbar. Man kennt aber die Bilder. Was gäbe es für eine Alternative zu dieser Kuhhaltung?
Das ist ähnlich wie bei den Legehennen. Also da ist in der Zucht sehr auf die weiblichen Merkmale abgestellt worden. Ja, also viel Milch. Übrigens ähnlich auch wie bei den Legehennen gibt es auch Wegwerfkälbchen. Es gibt Kälbchen, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, sie aufzuziehen, sie zu mästen.
Weil es männliche Kälbchen.
Weil es männliche, also die Bullenkälber. Es hat ja auch mal eine Herodesprämie gegeben in der EU. Die wurde dann in Deutschland nach einer großen Diskussion nicht mehr ausgezahlt. Die hieß Herodesprämie.
Das heißt?
Das heißt, da wurde eine Prämie gezahlt dafür, dass die Kälbchen quasi direkt nach der Geburt geschlachtet werden, weil es zu viel auf dem Markt gab. Das war nach der BSE-Krise. Und in manchen Ländern ist das erlaubt. In Deutschland ist das nicht so. Da ist die Praxis immerhin, dass diese Kälber aufgezogen werden. Bei den Kälbern. Bei den Hähnen ist das nicht so. Die werden geschreddert. Also erst vergast und dann geschreddert. Und wir haben also da wieder das Phänomen, wir haben komplett auf die weiblichen Merkmale abgezielt und haben dann solche Turbokühe gezüchtet und haben dann ein Problem mit der Leistungsfähigkeit der Tiere. Viele werden gar nicht mehr so alt, dass sie wirklich Geld verdienen. Also die sind nach 3, 4 Laktationsperioden, also 3 oder 4 Kälbern spätestens, sind die fertig, körperlich fertig und werden aussortiert. Mhm. Also ich habe einen Nachbarn in Nordfriesland, wo ich auch wohne, dessen älteste Kuh zurzeit in der Herde ist 16 Jahre alt.
Das war die große Ausnahme.
Ja, das ist eine Ausnahme, aber die Kuh ist immer noch leistungsfähig und der geht es gut. Ja? Der will jetzt nicht erzielen, dass die Kühe möglichst alt werden, aber er weiß, dass er erst mal 2 Jahre in die Kuh investiert, bevor die überhaupt einen Tropfen Milch ihm gibt, weil sie dann erst das erste Kalb bekommt. Und wenn die dann nach dem dritten Kalb schon wieder weg ist, dann hat er eigentlich nichts verdient.
Naja, apropos Kalb, das ist ja in Deutschland erlaubt und machen auch die meisten Landwirte, dass sie das Kalb, wenn es geboren ist, direkt von der Mutter wegnehmen.
Ja, das ist erlaubt.
Wozu ist das gut?
Naja, man will ja die Milch haben, oder?
Und nicht dem Kalb geben.
Und nicht dem Kalb geben. Bislang war es also, als die Milch noch einen besseren Preis erzielt hat, hat der Landwirt weniger Geld bezahlt für den Milchaustauscher. So heißt das. Also Milchpulver, Magermilchpulver, was das Kalb bekam anstatt der Muttermilch. Und deshalb haben die Kälber Milchaustauscher bekommen und die Milch wurde verkauft.
Das heißt aber unterm Strich, Florian Schwinn, was du uns erzählt hast, Hybridschwein, Hochleistungskuh, geschredderte Küken, das Tier ist ein Produktmittel geworden. Das Tier ist eine Maschine geworden. Ja. Es wird nicht mehr wahrgenommen, dass das Tier ein Lebewesen ist.
Wir haben uns sehr davon entfernt, sagen wir so. Also ich glaube, kein Landwirt, der zum Beispiel Kühe hält, der will denen irgendwas Böses tun. Auch nicht der Schweinehalter oder der Hühnerhalter. Nein, das wollen die nicht. Aber die sind in ein System hineingezwungen worden durch dieses immer mehr und immer billiger, dass eben auch das Tier immer weiter eingepfercht hat und die Produktionsautomatisierung immer näher an das Tier herangebracht hat. Und das wird dem Tier nicht gerecht. Die Tiere sind eben keine Produktionsmittel, sondern sie sind Lebewesen. Und wir müssen uns wieder davon entfernen. Das können wir auch. Wir können uns davon entfernen. Wir müssen nicht so viel Fleisch essen und wir müssen nicht so viel Futter importieren und wir müssen auch überhaupt kein Fleisch exportieren. Kein Mensch auf dieser Welt lebt besser, weil er deutsches Fleisch essen kann.
Mich interessiert dann, wie wir uns davon entfernen können und darüber reden wir in der nächsten Runde. Musik Nummer 2, das ist ein Lied aus dem 3. Akt der Oper Der fliegende Holländer von Richard Wagner. Steuermann, lass die Wacht. Wenn du auch an der Küste lebst, dann kann ich so ungefähr ahnen, woher dieser Wunsch kommt.
Das ist die Einstiegsdroge in Wagner. Das ist einfach, das war überwältigend, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
Steuermann, lass die Wacht. Das war eine Aufnahme mit dem Chor und Orchester der Deutschen Staatsoper Berlin unter Jiří Kohut. Ein Lied aus dem 3. Akt der Oper Der fliegende Holländer von Richard Wagner. Und gewünscht hat sich das unser heutiger Doppelkopfgast, Florian Schwinn. Er stellt sein Buch vor, Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Und geendet haben wir die vergangene Runde, Florian, bei dem Punkt, wie weit wir gekommen sind, dass wir das Tier als Produktionsmittel, als Maschine quasi sehen, das nicht mehr genutzt, sondern ausgenutzt wird, ausgebeutet. Und du hast gesagt, es geht auch anders. Mhm. Wie ginge es anders?
Also es geht auf zweierlei Weisen anders. Erstens, die Verbraucher können sich bewusst entscheiden, Bauern zu unterstützen, die anders mit ihren Tieren umgehen, die den Tieren wieder Respekt zollen und ihnen ein tiergerechtes Leben ermöglichen. Ich weiß, dass da hinten der Tod dran kommt, aber vorher kann ein gutes Leben gewesen sein, ein richtig gutes, ein saugutes Leben, wenn man bei den Schweinen bleibt. Ja, das ist der eine Weg. Der wird nicht zum Ziel führen, weil Geiz eben geil ist, billig gut ist. Das Gegenteil ist der Fall, wir wissen das, aber wir funktionieren so. Wir greifen dann nach dem Billigeren. Und da die Industrie es ja fertiggebracht hat, uns so sehr von den Tieren zu entfernen, dass wir auch im Supermarktregal etwas einkaufen oder aus der Tiefkultur etwas nehmen, was dem Tier, das es mal war, gar nicht mehr ähnlich sieht. Das ist irgendwie verpackt, da sind bunte Bildchen drauf und ja, möglichst wenig hat das mit dem Tier zu tun. Beim Metzger liegen ja auch keine Kuhköpfe mehr, es hängen keine Rinderhörner an der Wand, es ist ja alles entfernt.
Und viele Kinder wissen auch nicht mehr, dass Fischstäbchen von einem Tier kommen, weil ja, es ja so schöne viereckige Teile sind.
Ja, und es ist übrigens meistens sehr, sehr gutes Fleisch, da ist oft Kabeljau drin, also das sind hochwertiges Lebensmittel eigentlich. Mhm. Also wir sind davon sehr entfernt worden und wir haben eine funktionierende Industrie, die sehr, sehr viel Geld verdient. Sowohl was die Agrarindustrie angeht, als auch was die Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelindustrie angeht. Und die natürlich exportieren will und importieren will und die ja den freien Markt braucht und so weiter und so weiter. Es wird also nicht ohne Verbote gehen. Die Verbraucher allein können das nicht richten. Ja, dazu ist die Macht nicht ausreichend.
Was soll verboten werden?
Verboten werden müsste der Import von Futtermitteln. Ja, also wenn wir sagen, keine Soja mehr als Futtermittel für Schweine und Geflügel soll nach Deutschland reinkommen, man kann es auch ganz anders machen. Wenn wir sagen, auf einem Hektar Land sollen nur noch 1,5 Großvieheinheiten, man rechnet eine Kuh, das ist das Großvieh, ja, 1,5 Kühe sozusagen auf einem Hektar Land sein. Man rechnet dann 8 Mastschweine ungefähr, das sind auch so viel wie eine Kuh. Also man kann die Kleinen dann damit reinrechnen, da gibt es so eine Rechnung, das nennt sich Großvieheinheit. Dann wären wir da, wo zum Beispiel Demeter, der biologische Anbauverband ist. Und das ist ja auch einer, der sagt seinen Bauern, bitte Tierhaltung, also nicht ohne Tiere. Ja, weil Tierhaltung ist wichtig für die Bodengesundheit. Wir brauchen Humus, wir müssen die Bodengesundheit erhalten. Aber nicht mehr als 1,5 Großvieheinheiten pro Hektar. Und dann hätten wir das Ganze begrenzt. Dann hätten wir natürlich sehr, sehr viel weniger Tiere in Deutschland. Mhm. Wir hätten so viel Tiere, wie unser Boden braucht und wie ihm auch gut tut. Und so viel Tiere, wie wir selbst ernähren können. Mhm. Und wir hätten immer noch genügend Fleisch auf dem Markt und kein Gülleproblem mehr. Und kein Problem mehr mit dem Export und dem Import.
Also dann wären wir wieder beim sogenannten Sonntagsbraten von früher gelandet. Ja. Einmal in der Woche Fleisch, das viel kostet, aber dafür ziemlich gut schmeckt. Und wir hätten all die Probleme nicht wie Rheuma, Eiweißüberschuss und Gicht und was es sonst noch gibt von der Billigfleischesserei.
Ich habe einmal einem Freund mit Familie eingeladen zum Essen und habe es, das ist ein Bayer gewesen, und habe es gewagt, etwas zu machen, was man eigentlich als Hesse mit einem Bayern nicht machen sollte, nämlich habe Schweinsbraten gemacht. Das ist das bayerische Nationalgericht, das eigentliche. Und ich habe ihn zum Weinen gebracht. Das ist ein Gourmet gewesen und ich habe ihn zum überzeugten Bio-Käufer gemacht. Er kauft nur noch Bio. Weil dieses Schwein so schmeckte wie in seiner Jugend. Ja. Und er hatte das 30 Jahre lang nicht mehr gehabt, so etwas. Ja. Seine Tochter fand es scheußlich, weil die war nicht gewöhnt, dass Schwein nach irgendwas schmeckt. Und er fand es wunderbar. Ja.
Florian Schwinn ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und entwickelt gerade Alternativen zur industriellen Landwirtschaft. Florian, ja, wir haben ja diesen ganzen Siegel Bio, Demeter, Bioland und so weiter. Kann ich denn als Verbraucher sicher sein? Ist da überall Bio drin, wo Bio draufsteht? Und was ist das überhaupt Bio?
Ja, es ist Bio drin, wo Bio draufsteht. Aber wenn wir jetzt mal beim Schwein bleiben, in der Biohaltung müssen die Schweine deutlich, also ein Drittel mehr Raum haben im Stall und einen Auslauf haben. Ja? Also ein konventionelles Schwein braucht im Stall 0,75 Quadratmeter Platz aus. Ein Bioschwein braucht 1,3 Quadratmeter Platz im Stall und einen Auslauf von 1 Quadratmeter. Natürlich ist der Auslauf nicht 1 Quadratmeter groß, sondern viele Quadratmeter, weil mehrere Schweine da drauf gehen.
Bezogen auf die Menge der Schweine.
Genau, so. Das ist ein bisschen besser, aber es ist noch immer nicht die artgerechte Haltung, die man sich fürs Schwein vorstellen könnte.
Ich habe mich ja entschieden, aufgrund dieser ganzen Dinge, über die wir jetzt geredet haben, gar kein Fleisch mehr zu essen, auch kein Fisch. Das ist jetzt 25 Jahre her ungefähr. Und da geben mir ja viele zu bedenken, naja, so ganz konsequent ist das ja auch nicht, denn du nimmst ja auch die Milch von der Kuh.
Genau.
Ja, die nehme ich. Überzeuge mich aber auch davon, dass das Milch von einer Kuh ist, die für ihre Arbeit auch gut behandelt wird. Ist das eine Alternative?
Natürlich ist es eine Alternative. Ich meine, irgendeiner muss die Kälber essen, ja? Also wenn jetzt alle sagen, wir wollen nur noch Milch, dann stehen irgendwann die Rinder von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Damit die Kuh Milch gibt, braucht sie einen Kalb.
Stimmt, ja. Aber die stehen ja deswegen von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, weil sie gezüchtet werden, und zwar künstlich gezüchtet werden, würden die Tiere sich von alleine natürlicherweise vermehren, wie das vielleicht noch vor 60 Jahren vor der künstlichen Besamung der Fall war. Dann wären es ja gar nicht so viele.
Doch. Die Kühe, die auf der Weide gehalten werden, zum Beispiel auch bei Biobauern oder im Naturschutz arbeiten, ja, also die Flächen frei halten für den Naturschutz, die kriegen auch jedes Jahr einen Kalb. Also die vermehren sich auf diese Art und Weise auch ziemlich genau so, wie sie jetzt künstlich befruchtet werden.
Zu diesem Thema könnten wir noch eine extra Sendung machen, nur müssen wir jetzt leider dem Ende entgegenkommen. Ich denke trotzdem, je größer die Gemeinde der Vegetarier wird oder der Veganer oder von mir aus auch der Teilzeit-Vegetarier, das sind ja im Grunde schon auch die Menschen, die diese Diskussion mit angestoßen haben.
Ja, das ist richtig. Also das, was mir wichtig ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass es ein paar Leute gegeben hat, die zusammen mit den Bauern die Stalltüren aufgemacht haben. Jetzt gucken wir da rein. Das heißt, unser Verhältnis zum Tier ändert sich gerade wieder. Mhm. Es gibt ein paar Bauern, die da mitmachen. Die halten ihre Tiere wieder anders. Ich habe mehrere Landwirte besucht, die ihre Schweine zum Beispiel wieder draußen halten, richtig draußen, ja, das ganze Jahr draußen. Andere Schweine natürlich, also keine Hybridschweine, sondern alte Rassen, die auch wieder da sind, die auch völlig andere Lebensbedingungen und völlig anderes Fleisch liefern. Und diese Landwirte, die zusammen mit Verbrauchern sich auf den Weg gemacht haben, die brauchen auch Unterstützung. Das heißt, deren Produkte müssen dann auch gegessen werden. Das heißt, na klar, wenn du sagst, ich will aber kein Fleisch essen, dann wenigstens die Milch von einem, der seine Kühe anständig behandelt und nicht ausnutzt. Mhm. Aber es muss den anderen geben, der dann auch das Fleisch isst, weil sonst gibt's keine Milch mehr.
Wie sie noch aussehen kann, die Wende in der Landwirtschaft, die Agrarwende, was passieren muss und wie es nicht mehr weitergehen sollte, das hat Florian Schwinn beschrieben in seinem Buch Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können, erschienen im Westend Verlag. Ich bedanke mich für das Gespräch und zum Schluss hast du noch einen Wunsch frei. Das ist der zweite Walzer aus der Jazz Suite Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch. Was verbindest du mit dieser Musik?
Es ist einfach wunderbar. Also das ist die Verbindung von Russland und Amerika, ja, die man da hören kann. Und wenn es in der Welt so wäre wie diese Musik, dann wäre es besser.
Vielen Dank, Florian Schwinn.